Punkt 1 mit Philipp Blom.
Einen schönen Nachmittag. 1948 wurde im Schatten einer großen Menschheitskatastrophe die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte proklamiert, die sichern soll, dass jedem Menschen gewisse Rechte zustehen auf dieser Welt und die auch durchsetzbar sind. Wir wissen alle, diese Menschenrechte werden täglich gebrochen und mit Füßen getreten, nicht nur in Kriegsregionen wie der Ukraine, wie Gaza, wie in anderen Regionen der Welt, sondern auch in Österreich und in Europa. Menschenrechte sind ein sehr schwieriges Thema. Nun gibt es viele Menschen, die sagen, diese Menschenrechte sind unserer Zeit einfach nicht mehr angemessen. Sie sind nicht formuliert worden für eine Zeit von Migration. Sie sind nicht formuliert worden für eine globale Welt. Wir brauchen neue Menschenrechte. Ist das so? Oder sind die Menschenrechte, die wir kennen, von ewiger Gültigkeit? Darüber und über andere Fragen möchte ich sprechen mit meinem Gast heute, Andreas Müller, Professor für... Ja, Herr Müller, sagen Sie es selbst, wofür sind Sie genau Professor?
Für Europarecht, Völkerrecht und Menschenrechte an der Universität Basel und in dem Zusammenhang einen schönen guten Nachmittag auch von meiner Seite.
Und danke guten Nachmittag und herzlich willkommen. Herr Müller, wie ist es mit Menschenrechten? Warum gibt es Menschen, die sagen, wir brauchen neue Menschenrechte?
Wahrscheinlich deshalb, weil die Menschenrechte ja immer sich auch als dynamisches Projekt verstanden haben und um den Begriff gleich zu verwenden, als emanzipatorisches Projekt. Das war nie die Idee, dass man die einmal formuliert und es bleibt stehen. Das war immer die Idee, eigentlich, dass es nach vorne geht. Fortschrittsdenken ist immer irgendwie ambivalent und problematisch, aber es ist die Idee, dass das ein laufender Prozess ist, von Gesellschaften sich selber kritisch zu befragen, zu schauen, wo gibt's blinde Flecken, wo gibt es Marginalisierungen, wo gibt es strukturelle Ungleichheiten. Und wenn man in die Geschichte der Menschenrechtsbewegung schaut, sieht man ja, man hat mit ganz massiven Verkürzungen und Verengungen angefangen und heute gibt es noch immer wahnsinnig viele. Also dass das in Bewegung ist, dass das dynamisch ist, dass das immer wieder neu formuliert werden muss, das würde ich sagen, liegt dem Menschenrechtsprojekt intrinsisch zugrunde.
Wenn Sie sagen, dass das neu formuliert werden muss, heißt das, dass wir damit anfangen, dass alle Menschen an Rechten gleich sind, dass alle Menschen eine Würde haben, die ihnen nicht genommen werden kann? Wo fängt die Neuformulierung von Menschenrechten an?
Das ist eine große und natürlich schwierige und kontroversielle Frage, aber ich würde sagen, auf dieser Ebene, also wenn man auch implizit haben Sie ja jetzt den Artikel 1 sowohl der französischen Erklärung von 1789 angesprochen, wie auch den Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948. Also diese grundlegende Idee, dass alle Menschen eine Würde haben und weil sie alle dieselbe Würde haben, einander gleich sind, das ist, würde ich sagen, der bleibende Referenzpunkt. Aber was das im jeweiligen Moment heißt, was Würde bedeutet, wenn wir heutige Diskussionen hernehmen, das war 1948 noch kein Thema, selbstbestimmtes Sterben zum Beispiel, dass es ein Aspekt von Würde ist. Dann die Frage, wie man sein Privatleben gestaltet, welche Spielräume da hat. Oder das sind Facetten, die heute wichtig geworden sind. Heute haben wir ein Würdethema, digitale Selbstbestimmung. Wie ist das mit unserer digitalen Identität, übrigens auch über den Tod hinaus? Das war 1948 noch kein Thema. Aber die Grundideen dessen, was es heißt, würdevoll miteinander umzugehen oder die Würde des anderen zu respektieren, da haben wir einen reichen Schatz in der Ideengeschichte, der sich nicht jede 10 Jahre ändert.
Die Menschenrechte sind als, sagen wir, konkretes historisches Phänomen, es gibt natürlich Vorgänger, aber sind ein Kind der Aufklärung, wie auch die Tatsache, dass wir in Demokratien leben. Und tatsächlich haben beide insofern etwas gemeinsam, als es eine Demokratie nicht geben kann, ohne die Annahme, dass alle Menschen gleich sind an Würde und Rechten.
Genau, ja.
Wenn wir jetzt aber zum Beispiel auf Migration nach Europa schauen, dann sehen wir, dass da die Rechte anderer Menschen doch etwas anders behandelt werden. Dass es da de facto bereits ein Zweiklassen-Menschenrecht gibt. Wie gehen wir damit um, dass wir einerseits sagen, wir brauchen ein granitenes Fundament von Menschenrechten, von menschlicher Gleichheit, und gleichzeitig wird das in Praxis jeden Tag missachtet.
Sie haben ja den historischen Kontext der Aufklärung angesprochen. Es ist sehr interessant, dass Sie auch ein Konzept wie Staatsbürgerschaft, das wäre jetzt ja nochmal ein anderes Thema, ja auch historisch, das ist auch, hat es auch nicht immer gegeben, das ist auch ein, vielleicht ist nicht direkt ein Kind der Aufklärung, vielmehr ein Kind des 19. Jahrhunderts, hängt zusammen mit der Herausbildung des Nationalstaats und war ja in vielem auch einmal zunächst eine Errungenschaft, weil man vom Untertan zum Bürger wurde, zum Rechtssubjekt, das der Staatsgewalt als berechtigter, als mitlegitimierendes Subjekt entgegentrat und nicht als Adressat von Befehlen des Monarchen. Und die Idee war natürlich, dass alle, die dauerhaft auf einem Territorium zusammenleben, Bürgerinnen und Bürger dieses Gemeinwesens sein sollten. Und im Zusammenhang mit großen Migrationsbewegungen, das erleben wir in Europa, in allen Staaten, haben wir ein immer stärkeres Auseinanderfallen dieser Frage, wer sind die Beherrschten und wer sind die Herrschenden, also die wählen können, die das volle Spektrum der BürgerInnenrechte für sich beanspruchen können. Und das ist natürlich auch eine der großen Herausforderungen unserer Zeit. Also das haben wir laufend, das Thema, wie integrationsfähig sind unsere Gesellschaften, was wollen, was können wir Menschen, die nach Österreich in dem Fall oder nach Europa kommen, anbieten? Was erwarten wir dafür im Gegenzug? Bürgerschaft war ja immer auch die Idee, dass das ein Zusammenhang von Rechten und auch Pflichten und Verantwortungen ist.
Das wäre meine nächste Frage
dann. Nein, also das ist auch ein Thema. Im Übrigen auch, wenn wir auf die schon erwähnte Erklärung von 1789 schauen, auch da haben wir schon die Idee von Bürgerpflichten, aber nicht die Idee, dass man die eben dem Monarchen schuldet, sondern dass wir uns die gegenseitig als Bürgerinnen und Bürger schulden, weil sonst ein koordiniertes Gemeinwesen nicht funktionieren kann, wenn es da nicht eine gewisse Balance gibt.
Dann kommen wir gleich dazu, weil es so ein wichtiges Gegengewicht ist. Es wird immer wieder gesagt, wo Rechte sind, da sind auch Pflichten, aber tatsächlich wir sprechen über Menschenrechte, wir sind auch schnell, unsere Menschenrechte in Anspruch nehmen zu wollen, einklagen zu wollen. Wie ist es denn eigentlich mit den Menschenpflichten?
Im heutigen Menschenrechtsdiskurs ist das ja auch eines der großen Themen. Es gibt ja mehrere relevante Vertreterinnen und Vertreter in der Debatte, die sagen eben, der Fokus ist zu sehr auf den Rechten, der Diskurs ist zu Rechte fixiert, das hängt schief. Da kann man viele nützliche Gedanken daraus ziehen. Mir ist immer wichtig, in dem Zusammenhang davor zu warnen, jedenfalls zu schnell in ein Denken zu kommen, das sagt, und das gibt's von verschiedenen Richtungen her, du darfst erst Rechte einfordern, wenn du deine Pflichten erfüllt hast. Das ist ein ganz, also aus menschenrechtlicher Sicht, heikler Gedanke, übrigens auch würdemäßig ein heikler Gedanke, weil die grundlegenden Menschenrechte einem Menschenwesen zustehen, einfach weil man Mensch
also
ist.
Also mal ganz einfaches Beispiel, eine Zivilbevölkerung in einem Krieg, wo auch immer er ist, die hat jetzt nicht unbedingt Pflichten erfüllt, aber sie muss trotzdem Rechte haben,
genau,
die irreduktibel
genau
sind.
Genau. Und auch ein Staatsbürger, eine Staatsbürgerin, die von mir aus Steuern nicht zahlt, hat ein Recht, nicht willkürlich verhaftet zu werden, sondern nach den Regeln verhaftet zu werden und sanktioniert zu werden, die sich die Gesellschaft gegeben hat. Und die Beispiele könnte man fortsetzen. Aber die interessanten Fragen, jetzt auch auf der horizontalen Ebene, zwischen Bürger und Bürgerin, und umgekehrt sind ja die zum Beispiel im Verhältnis von Meinungsfreiheit und auf der anderen Seite vielleicht Religionsfreiheit oder Schutz der Ehre. Welches Recht kann ich in Anspruch nehmen, in meiner Meinungsäußerung, in meinem Nutzen der sozialen Medien? Und wo habe ich eine Pflicht, vor der Würde des anderen Halt zu machen, weil ich dessen, deren religiösen Gefühle verletze oder in die Privatsphäre eindringe und umgekehrt?
Es gab da vor kurzem einen sehr illustrativen Fall, über den wir damals auch eine Sendung gemacht haben, nämlich die Koranverbrennungen in Schweden und Dänemark, wo kleine Gruppen den Koran verbrannt haben, demonstrativ. Es gab auch Unruhen dann danach. Und jetzt ist Dänemark am Weg, ein neues Blasphemiegesetz herauszubringen, was natürlich viel weiter geht, als über Koranverbrennungen zu sprechen, deswegen auch die Rechte von vielen Menschen viel radikaler einschränkt. Wie geht man mit so einer Situation um?
Diese, diese Koranverbrennungen, die wir hatten, und das setzt ja auch ein bisschen die Debatte fort, die ja schon vor einigen Jahren war, über die Mohammed-Karikaturen, also wo es auch in die Frage ging, jetzt speziell Richtung Pressefreiheit. Was müssen Menschen, denen Religion wichtig ist, was müssen religiöse Gemeinschaften aushalten? Und ich würde mal sagen, das ist ganz wichtig, auch das ist ein Erbe der Aufklärung, jetzt nenne ich mal Voltaire, dass grundsätzlich in einer pluralistischen, demokratischen Gesellschaft Religionen einiges aushalten müssen, wie auch Atheisten und Atheistinnen einiges aushalten müssen. Die Meinungsfreiheit ist nicht einfach ein Schönwetterrecht, dass wir uns gut zureden, das ist schön, wenn wir uns gut zureden, aber das ist auch ein wichtiges Instrument der Kritik, und Kritik kann auch scharf sein, Kritik kann spitz sein, gerade wenn man an Kunst, an Satire denkt. Und das hat zum Beispiel gerade der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte immer stark verteidigt. Und in sowas würde auch für die grundsätzlich die Verbrennung eines religiösen, eines heiligen Buches für viele Menschen Platz haben. Jetzt muss man sich das im Einzelfall anschauen, man muss sich die Konstellation anschauen. Das kann zu unmittelbaren Gewalttaten führen, je nach Kontext. Man kann das nicht abstrakt sagen. Aber ich würde sagen, das ist grundsätzlich im Rahmen der Meinungsfreiheit denkbar, dass der Staat sich schützend vor jemand stellt, der sagt, ich will so meiner Meinungsäußerung, meiner Kritik an Religion Ausdruck verleihen. Aber nicht beliebig weit, nicht unbedingt. Aber wir haben, um bei dem Beispiel zu bleiben, die Situation, dass der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen diese Koranverbrennungen mit 2/3 Mehrheit als Menschenrechtsverletzung verurteilt hat, weil das in einer globalen Perspektive für viele muslimische Länder unerhört, inakzeptabel ist. Und das sollten wir in Europa auch mit bedenken, wenn wir auf der einen Seite sagen, das ist unsere Art des Zusammenlebens, dass das auch in anderen Regionen der Welt anders gesehen wird. Und da sind wir schon ein bisschen wieder bei diesem Kontextualisierungsthema.
Ja, und das ist dann auch ein wichtiges Thema, denn dann heißt es, dass wir uns danach richten müssen in unserem Verhalten, in unseren eigenen Ländern, was auf anderen Kontinenten als heilig oder wichtig gilt.
Ich würde nicht sagen, danach richten, aber wir sollten es berücksichtigen, wie wir ja viele andere Dinge auch berücksichtigen. Und ich kann es nur noch mal betonen, die Meinungsfreiheit ist für eine Demokratie ein zentrales Recht. Wenn man in die USA schaut, die würden sagen, Free Speech ist vielleicht das Zentrale aller Rechte. In der berühmten For Freedoms Rede von Präsident Roosevelt hat er Freedom of Speech nicht umsonst als die erste und, ich sage mal, doch fast wichtigste Freiheit genannt. Aber auch die geht mit Verantwortungen einher. Also man muss oder sollte sich als berechtigter Bürger überlegen, und das sollten auch alle Gruppen tun, die in dem Bereich tätig sein wollen, was tun wir da, was wollen wir erreichen? Geht es darum, nur Aufmerksamkeit zu erhaschen? Haben wir irgendeine Botschaft? Ist heute der richtige Tag? Warten wir eine Woche? Also davon leben Menschenrechte, dass man sie nicht einfach mechanisch abarbeitet, sondern dass sie Bürgerinnen und Bürger als Möglichkeiten, das Gemeinwesen mitzugestalten, ernst nehmen.
Jetzt haben wir das Netz schon geografisch so weit geworfen und sind schon global geworden mit dieser Frage nach Menschenrechten. Und dazu muss doch auch eine Frage kommen, die im Moment ganz besonders oft diskutiert wird, nämlich Klimagerechtigkeit. Also sowohl die Tatsache, es gab zum Beispiel in den Niederlanden eine erfolgreiche Klage von Menschen gegen ihre eigene Regierung, weil sie gesagt haben, die Regierung schützt nicht ausreichend ihr Recht auf eine intakte Umwelt und deswegen muss die Regierung Maßnahmen treffen. Das ist auch geschehen. Es gibt jetzt zum Beispiel Tempo 100 auf niederländischen Autobahnen. Das Land steht noch. Es gab in Österreich eine Klage, die wurde aus formellen Gründen abgelehnt, aber wie ist es mit Klimagerechtigkeit? Denn das Klima kennt nun mal keine nationalen Grenzen.
Also wir haben jetzt es gibt ja Dutzende Klimaklagen im Moment vor unterschiedlichsten Gerichten auf der Welt, aber um zwei herauszuheben, wir haben vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg im Moment zwei Verfahren, die nächstes Jahr entschieden werden. Einerseits die Schweizer Klimaseniorinnen, also ohne Binnen-I, sind nämlich alles Frauen, Pensionistinnen, und auf der anderen Seite portugiesische Kinder und Jugendliche, die sich jeweils beschweren, dass sie in ihrer jeweiligen Lebenssituation besonders unter dem Klimawandel leiden. Letztlich betrifft der Klimawandel natürlich alle Menschen, wir tragen auch alle dazu bei. Und weil wir jetzt global reden, dürfen wir natürlich nicht vergessen, dass der globale Süden einerseits die Region ist, die jedenfalls historisch weniger, viel weniger zum Treibhauseffekt beigetragen hat als der globale Norden und andererseits besonders betroffen ist, besonders vulnerabel ist. Und wenn man sich die jährlichen Klimakonferenzen anschaut, ist diese Klimagerechtigkeitsfrage die zentrale. Aber da sind wir erst am Anfang. Die Herausforderung ist riesig. Die Klimafrage ist sicher eine der ganz großen Fragen des 21. Jahrhunderts. Das ist keine neue Einsicht. Aber die wird auch die Art und Weise, wie Menschenrechte funktionieren, was Freiheit heißt, auch in der persönlichen Lebensgestaltung, das erleben wir auch. Kann ich ein Auto benutzen unter welchen Voraussetzungen? Wie ernähren wir uns? Wie ist da die richtige Balance zwischen dem, was ich selber für richtig halte und was mir die Gesellschaft abverlangen kann und muss bis zu einem gewissen Grad? Das ist eine der großen Baustellen, wo ganz wichtig ist, dass man im Diskurs, weil das Klimaproblem ja nicht nur von der naturwissenschaftlichen Seite her ein globales Problem ist, sondern eben auch auf der normativen, auf der rechten Seite her.
Wir sprechen heute über die Zukunft der Menschenrechte auf Punkt 1 mit meinem Gast Andreas Müller. Was für Musik macht man zu Menschenrechten? Nun ja, Menschenrechte haben etwas mit Gleichheit zu tun, das haben wir schon gehört, und mit der Aufklärung. In genau dieser Zeit entstand ein neues musikalisches Genre, das Streichquartett. Vier Stimmen sprechen gleichberechtigt miteinander, es ist keine Frage mehr von einem herrschenden Solisten und den unterwürfigen Begleitern. Felix Mendelssohn-Bartholdy passte genau gerade auf zwei Weisen in diese Tradition. Einerseits über seinen Großvater Moses Mendelssohn, einen der wichtigsten Aufklärungsdenker in der deutschen Aufklärung, andererseits als Jude, der diese Menschenrechte in Anspruch nahm und sich in die Gesellschaft und Teilnahmen an der Mehrheitsgesellschaft des christlichen Deutschlands als Komponist und als Schreiber von Streichquartetten. Hier ist das erste seiner vier Stücke für Streichquartett. Der Anfang des ersten der vier Stücke für Streichquartett von Felix Mendelssohn Bartholdy, hier gespielt vom Isai-Quartett. Heute geht es um die Zukunft von Menschenrechten. Sie können an unserer Sendung teilnehmen. Rufen Sie uns an unter 0800 62 69 79 0800 22 6979 oder schreiben Sie uns an punkt1@orf.at. Herr Gabriel hat uns schon geschrieben und entschuldigen Sie, jetzt habe ich seine Mail. Sehr geehrten Damen und Herren von Punkt 1, ich würde gerne vor Herrn Miller bitten, am Beispiel des Artikel 13 der Allgemeinen Menschenrechte Freizügigkeit des Aufenthalts zu erläutern, was mit der Dynamik der Ausgestaltung im Zusammenhang zu Kriegshandlungen und zu Herausforderungen durch weltweite Klimaveränderungen gemeint ist. Die Dynamik der Ausgestaltung, kommt Ihnen das bekannt vor und was heißt das?
Na gut, ich verstehe jetzt einmal die Frage so, also es ging um die Frage der Freizügigkeit oder der Bewegungs, ja. Des Bewegungsrechts über Grenzen. Wir hatten ja vorher schon das Thema, dass wir diese Idee der Staatsbürgerschaft haben und dass dann immer, also zumindest in der Geschichte gesagt wurde, dass Staaten das Recht haben zu entscheiden, wen sie reinlassen. Eigene Staatsbürger müssen sie reinlassen, andere Staatsbürger nicht. Aber aus der Frage hört man schon heraus, und das sagt auch ein bisschen die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, dass die Menschenrechtsidee sich an dieser Vorstellung etwas reibt. Und die Frage ist, müssen da Grenzen nicht durchlässiger werden? Zumal, und das ist ja auch in der Frage angesprochen, wenn Menschen weggehen müssen, fliehen müssen wegen kollektiver Gewalt, wegen Dürrekatastrophen, Überschwemmungen. Wir haben das Thema in Ozeanien, dass in den nächsten Jahrzehnten ein paar Staaten vielleicht in dieser Form zu existieren aufhören werden, weil sie so
das
knapp
heißt,
über
das sind Menschen, die haben ihr Land verloren, genau, nicht weil sie rausgeworfen wurden, sondern weil das Land schlicht verschwindet.
Genau, und da haben wir sicher ein menschenrechtliches Thema, dass die eine neue Heimat, einen neuen Lebensort brauchen. Und das immer wieder.
Wer schuldet ihnen diesen neuen Lebensort?
Genau, ja, wahrscheinlich die. Jetzt kommen wir mit dem großen Begriff, die Menschheit, die Staatengemeinschaft. Auch das ist ja ein Teil der Klimaverhandlungen, was man diesen besonders betroffenen Staaten bietet. Wir haben im Moment eine Klage vor dem Internationalen Gerichtshof, unter anderem zu diesem Thema, von dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Also das ist eine große Herausforderung, aber um auf die Frage zu antworten. Wir haben in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ansatzweise auch ein Asylrecht verankert, klarerweise 1948. Auch damals hatten wir, ist ja nicht ganz so neu, auch damals hatten wir riesige Fluchtbewegungen oder Bevölkerungsbewegungen durch und im Gefolge des Zweiten Weltkriegs. Und die Staaten sind aber damals davor zurückgeschreckt, ein echtes Asylrecht zu schaffen, also einen echten individuellen Anspruch, in ein anderes Land zu gehen. Dieses Problem tragen wir bis heute mit uns und darum sind wir da in einer Zwischenwelt. Es ist grundsätzlich anerkannt, dass Menschen, die auf der Flucht sind und zum Beispiel jetzt nach Europa kommen, nicht zurückgeschickt werden dürfen, wenn ihnen in ihrem Heimatland Folter, unmenschliche Behandlung, Tod droht. Das ist das sogenannte Refoulementverbot, das ist der technische Ausdruck dafür. Also ein Verbot der Zurückweisung von Menschen, zum Beispiel nach Afghanistan, wenn ihnen dort qualifiziert menschenunwürdige Behandlung droht. Wir sind immer noch ein bisschen so wie bei Immanuel Kant in der Friedensschrift und dem damaligen Weltbürgerrecht, der ist auch davor zurückgeschreckt zu sagen, das ist ein Recht, einfach überall hinzugehen auf der Welt, wo es einem beliebt. Er sagt, es ist nur ein Recht, sich einer anderen Gesellschaft anzubieten. Und wenn die sagt, wir haben für dich keine Verwendung, muss man wieder zurückgehen. Irgendwie sind wir da dazwischen. Aber wenn jemand in zum Beispiel in Österreich ankommt, in Europa ankommt, da gibt's schon spezifische menschenrechtliche Regelungen, dass man dann nicht zurückgeschickt werden darf, wenn im Heimatland eben gewisse qualifizierte Menschenverletzungen drohen.
Hier gibt es noch eine Mail, die ich vorlesen möchte, von einem 23-jährigen Studenten, wie er das unterschreibt. Sehr geehrter Herr Blum, sehr geehrter Herr Professor Müller, Sie haben über Menschenrechte und Religionen geredet und dass Koranverbrennungen für viele Moslems unerhört und inakzeptabel seien. Ich persönlich würde mich nicht einer so drastischen Aktion bedienen, um Kritik auszuüben, dennoch. Allein, dass Menschen etwas unerhört finden, ist mir zu wenig Argument. Ich lebe in einer schwulen Beziehung. Für viele Menschen, oft fundamentalistisch-religiös, ist das auch schon allein Anmaßung genug. Mein Freund ist ein Transmann, allein seine Existenz legt leider Menschen rund um den Globus auf. Oft mit viel Meinung und zu wenig Wissen. Ein gutes Beispiel dafür ist auch Amerika. Dort werden gerade in vielen Bundesstaaten transphobe Gesetze erlassen, bis zu dem Grad, dass, soweit ich weiß, sogar Kanada Transpersonen Asyl gewährt, weil Gesetzgeber und Gesellschaft in den USA derart schlechte Bedingungen schaffen, oft auch mit religiösen Argumenten. In meinen Augen eine Sauerei.
Danke für die Frage. Zwei Antworten darauf, waren ja auch, glaube ich, zwei Teile. Nochmal zur Meinungsfreiheit. Ich kann das nur unterstreichen. Ich greife eine Formulierung auf, die der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg permanent verwendet. Eben er sagt, die Meinungsfreiheit, die schützt nicht nur konstruktive, wohlüberlegte, differenzierte Meinungsäußerungen, sondern eben auch Meinungsäußerungen, that shock, offend and disturb. Also die schockieren, herausfordern vielleicht, überfordern, verstören. Gerade wenn man an Kunst denkt, aber auch an sonstige Diskurse. Und das habe ich vorher schon versucht zu artikulieren und will das noch einmal unterstreichen, dass das eine wichtige Funktion der Meinungsfreiheit ist. Und umgekehrt ist es eben zu wenig, dass jemand sagt, das rüttelt mich auf, das verunsichert mich, das verstört mich, darum gib bitte eine Ruhe. Gut, als Bitte kann man es formulieren, aber man kann nicht die staatliche Hilfe in Anspruch nehmen. Die kommt dann, wenn jemand qualifiziert beleidigt wird, herabgesetzt wird, in seiner Würde durch Beschimpfungen, Unwahrheiten herabgesetzt wird. Auch das ist eine Grenze, die natürlich nicht immer leicht festzulegen ist. Aber das ist sicher ein wichtiger Punkt. Nur darf man nicht vergessen, im religiösen Bereich gibt es vielleicht dann auch da Aspekte, wo das dann wirklich auch für religiöse Menschen berechtigterweise ein Punkt ist, wo man sagt, das geht jetzt zu weit.
Naja, berechtigterweise, wenn jemand nun mal schwul ist, dann ist das vielleicht für Menschen etwas, was sie shocks, offends und disturbs, aber gleichzeitig ist das nicht die Wahl des Menschen? Der Mensch macht das nicht, um jemanden aufzuregen oder zu beleidigen. Der ist so.
Genau. Und das ist jetzt der zweite Teil Antwort, was diese Lebenssituation betrifft. Ich finde, da haben wir nochmal ein bisschen eine andere Interessenkonstellation, wie wenn man über Koranverbrennungen redet. Hier reden wir ja über, also das wäre aus europäischer Sicht der Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention, das Recht auf Privat- und Familienleben, das einen ganz, ganz umfassenden Schutz gewährleistet, was sogenannte höchstpersönliche Lebensentscheidungen betrifft. Das heißt,
wobei das immer noch als Entscheidung da drin steht. Also ich meine, schwul sein, lesbisch sein ist ja keine Entscheidung.
Gemeint ist, welche Lebensform und in welcher Weise man seine Präferenzen. Es ist ohnehin eine schwierige Unterscheidung oft. Was ist vorgegeben? Was ist, was sucht man sich aus? Aber das ist ja das Schöne an dem Artikel 8. Das lässt er völlig offen. Er schützt nämlich auch, das ist nämlich auch wichtig. Das Argument, dass man sagt, das ist vorgegeben und nur das ist geschützt, wäre ja auch zu wenig, oder? Gerade auch, wenn es um gewisse Weltanschauungen geht, wo man dann sagen kann, ja, aber das musst du ja nicht. Du kannst dich ja dann dem Mehrheitsdiskurs anschließen. Auch das schützt der Artikel 8. Ich habe vorher schon das Thema erwähnt, Selbstbestimmung im Zusammenhang mit dem Lebensende. Das ist ja auch ein herausforderndes Thema mit vielen komplexen Dimensionen. Aber auch das ist geschützt. Und natürlich ist das für andere Leute, weil das wichtige Fragen sind, eine Zumutung, dass es solche Dinge in der Gesellschaft überhaupt gibt. Aber in der Konstellation, würde ich sagen, schlägt die Interessenabwägung noch einmal noch mehr zugunsten des Individuums aus, das sein Leben gestaltet, weil das einmal sein oder ihr eigener Lebensbereich ist. Wenn das dann wirklich in das Leben anderer direkt hineinwirkt, muss man dann vielleicht noch einmal schauen. Aber da sehe ich jetzt einmal jedenfalls im europäischen Kontext viel Gestaltungsspielraum. Aber bestimmt natürlich, dass in anderen Ländern und nicht nur im globalen Süden, in Afrika, sondern auch gerade in Bundesstaaten der USA, in den genannten Bereichen, eben weil gewisse religiöse Bewegungen da ganz stark sind, sehr restriktive Gesetzgebungen da sind, die in Europa so nicht halten würden.
Ich möchte einen Anrufer in unsere Sendung nehmen, Herrn Nöbauer. Guten Tag, Herr Nöbauer.
Ja, hallo, schönen Tag. Ich hätte eine Anmerkung und ein Gedankenexperiment. Und das Erste als Anmerkung, ich denke, dass die Menschenrechte, so wie wir sie denken, viel zu eurozentristisch gedacht sind und Meinungen anderer Kontinente und Länder ja in unserer europäischen leichten Überheblichkeit vielleicht etwas außer Acht lassen.
Denken Sie da an etwas Konkretes, Herr Neubauer? Denken Sie da an eine konkrete Meinung?
Ach, naja, diskutieren Sie mit einem Chinesen über Menschenrechte und diskutieren Sie mit einem Amerikaner über Menschenrechte.
Ich glaube, es kommt darauf an, mit welchem Chinesen und welchem Amerikaner. Aber
das ist allerdings richtig. Aber wir denken sehr eurozentristisch und ich weiß nicht, ob das immer richtig ist. Ich stehe da jetzt relativ neutral dazu. Zweite Sache, ein kleines Gedankenexperiment. Wir leben in einer Zeit, wo eigentlich jederzeit damit zu rechnen ist, außerirdisches Leben zu finden. Womöglich intelligentes Leben. Gelten für die dann auch Menschenrechte?
Das ist ein schönes Gedankenexperiment. Wenn Sie erlauben, Herr Neubauer, möchte ich das noch um eines ausweiten. Denn wir reden ja auch um eine Neufassung der Menschenrechte. Vielleicht brauchen wir gar keine Aliens. Vielleicht können wir das schon auf der Erde regeln. Denn wie ist es zum Beispiel mit Tierrechten? Die Menschheit schlachtet im Moment 88 Milliarden Landtiere pro Jahr. 88 Milliarden, um den Fleischkonsum zu ermöglichen, die meisten davon unter erbärmlichen Umständen. Wir lernen aus der Biologie und der Zoologie immer mehr, wie ähnlich diese Tiere uns sind, wie intelligent sie sind, dass sie in moralischen Universen leben, wenn es Säugetiere sind etc. Das heißt, sind Menschenrechte, Aliens oder Tiere betrachtet eigentlich noch genug?
Danke für die Fragen. Zunächst zur Eurozentrismus-Dimension. Ich finde, das ist ein Thema, das ich jedenfalls sehr ernst nehme. Wenn man die Genese der Menschenrechte anschaut, liegt das auf der Hand. Auch in vielen konzeptuellen Ebenen. Aber ich würde zumindest in der Kürze der Zeit, die wir haben, in einer doppelten Weise antworten. Wenn man damit meint, und es ist das Stichwort China gefallen, von da kommt das sehr stark, dass der individuelle Ansatzpunkt der Menschenrechte, also dass man beim konkreten Individuum ansetzt als Rechteträger, von vornherein problematisch ist oder grundfalsch, da wäre ich sehr vorsichtig oder eigentlich abweisend. Ich finde, da gibt es viele, viele gute Gründe, weiterhin am konkreten Individuum anzusetzen und nicht an irgendeiner Gruppe, einer Masse, einer Partei, einem Verein, was auch immer.
Das heißt, das Individuelle über das Kollektive,
genau,
als Grundlage.
Genau, das ist nämlich eine ganz offene Debatte, nicht nur von China, aber insbesondere von China. Es wird ganz stark eingebracht, Gruppenrechte, Kollektivrechte, die es natürlich gibt, die wichtig sind, aber im Zweifel würde ich sagen, ist der relevante Ansatzpunkt und dafür kann man gute Gründe anführen, auch aus heutiger Sicht das Individuum. Was aber nicht heißt, das ist die zweite Ebene, dass man sich in konkreten Diskussionen oder konkreten Grundrechtskollisionen, und ein Beispiel hatten wir ja schon mit den Koranverbrennungen, sehr genau anschaut, es muss ja nicht alles auf der Welt überall gleich funktionieren. Wie ist da die angemessene Lösung im europäischen Kontext? Wie schaut das, und Afrika sagt man auch immer so allgemein, wie schaut das in gewissen Ländern, Regionen Afrikas aus, in Lateinamerika, in Südostasien etc. Also auf der Ebene bin ich sehr gewillt und halte es für sehr wichtig, dass man mit offenen Augen und offenem Visier das diskutiert. Zum Gedankenexperiment. Also wir hatten das Alien-Beispiel, wir haben das Tierrechtsbeispiel, das Animal-Rechtsbeispiel, und ich werde gleich noch eine Dimension dazugeben. Aber ich glaube, zuerst würde ich einmal sagen, die Menschenrechte, das war, glaube ich, mein Eingangsstatement, waren immer und sind ein emanzipatorisches Projekt und auf Ausdehnung angelegt. Also von dem her wäre man wahrscheinlich nicht gut beraten, von vornherein zu sagen, es heißt Menschenrechte und damit ist die Diskussion beendet. Wenn uns, das kann ich nicht abschätzen, was jederzeit heißt in dem Zusammenhang, aber wenn uns Wesen gegenübertreten, in denen wir Elemente oder entscheidende Punkte erkennen, wo wir uns, dass wir denkende, fühlende, reflektierende Wesen erleben.
Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Entschuldigen Sie, dass ich Sie unterbreche. Aber Sie sagen, Sie definieren gerade, was qualifiziert irgendein Wesen überhaupt dazu, Rechte in Anspruch
genau,
zu nehmen.
Genau.
Und wie wichtig ist da die Leidensfähigkeit?
Ich wollte es noch weiter entfalten, aber weil Sie mich gleich auf den Punkt ansprechen. In der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 1948 steht ja, das wird oft eigentlich übersehen, steht noch im Artikel 1, gleich nach der Würde, und da gibt es natürlich einen gedanklichen Zusammenhang, dass alle Menschen mit Vernunft begabt sind. Also eigentlich ein ganz klassisch aufklärerischer Gedanke, dass die Vernunftbegabung, Aristoteles, Mensch als Animal Rationale, das ist so diese abendländische geistesgeschichtliche Linie, dass das die Grundlage ist für die Würde. Das ist schon lange ergänzt worden, eben auch um diese emotionale Leidenskomponente. Und insofern haben wir heute eine ganz, ganz große und breite Animal Rights Debatte, die auch teilweise eine modifizierte Würdevorstellung annimmt, zumindest für gewisse Tiere, Säugetiere. Aber da haben wir, es geht ja nicht nur um die Leidensfähigkeit. Wir haben ja da auch, ich glaube, das wissen alle, die mit Tieren zu tun haben, auch mit relevanten kognitiven Fähigkeiten. Und was ich jetzt eben noch in die Debatte hineinwerfen möchte, das darf auf keinen Fall unerwähnt bleiben, als große Herausforderung unserer Zeit, dieser ganze Komplex Digitalisierung, künstliche Intelligenz, wir werden, und das finde ich, das wird uns vielleicht noch blühen, vor Aliens, die irgendwo aus der Galaxie oder jenseits der Galaxie zu uns kommen, dass wir es mit Wesen zu tun haben werden, die in vielem uns ähnlich sind oder ähnlich scheinen, und wo wir fragen uns werden müssen, wie behandeln wir die? Wir geben denen jetzt schon Namen, die reden jetzt schon so mit uns, dass es vielleicht manchmal täuschend ähnlich ist.
Es gibt ja den Turing-Test, den sogenannten Turing,
genau.
Einer der wichtigsten Computertheoretiker war in den 1940er Jahren, der im Bletchley Park die Enigma-Maschine mitdechiffriert hat, ein wirkliches Mathematik- und Informationsgenie, der übrigens selbst auch unter Menschenrechten litt, weil er als schwuler Mann chemisch kastriert wurde und dann Suizid begangen hat, weil er damit nicht leben konnte. Aber Turing hat gesagt, wenn ein Computer so menschlich sich verhalten kann, so menschlich antworten kann auf mich, dass ich nicht mehr bestimmen kann, dass es ein Computer ist, dann haben wir eigentlich einen Punkt überschritten, an dem wir dann vielleicht zum Beispiel auch darüber nachdenken müssten, wenn wir den als Person behandeln und nicht mehr von einer Person auseinanderhalten können, hat er dann nicht den Anspruch auf dieselben Würde und dieselbe Rechte wie Menschen?
Absolut. Ich glaube, diese Diskussion werden wir führen müssen, vielleicht noch nicht in der Form heute, aber da kommen große Herausforderungen auf uns zu. Also ich würde es jedenfalls völlig naiv oder verkürzend finden, das einfach ablocken zu wollen. Das hat in der Geschichte eh nie funktioniert. Man muss sich das anschauen, und um Ihren Punkt aufzugreifen, aber eben das eine soll das andere nicht ausschalten. Diese Tierrechtsfrage ist eine ganz große. Es gibt viele Staaten auf der Welt, auch schon Gerichte, die Primaten, Orang-Utans, Schimpansen schon Persönlichkeitsrechte zugestanden haben, zumindest in dem Sinn, dass man sie nicht mehr in Zoos halten darf, also dass man sie aus der Gefangenschaft befreit. Sicher auch, was Ernährungsfragen oder jedenfalls mit Massentierhaltung betrifft, das ist alles Thema der Diskussion und zeigt, dass die Menschenrechte lebendig sind und immer einen kritischen Spiegel der jeweiligen Gesellschaft vorhalten wollen.
Es gibt auch Länder wie zum Beispiel Neuseeland und ich glaube es ist Paraguay, die Flüsse zu Rechtspersonen erklärt haben. Genau. Nun scheint es seltsam, dass ein Fluss eine Person sein soll. Auf der anderen Seite sind Betriebe Rechtspersonen.
Genau.
Warum sollte das dann
also
nicht ein Fluss auch sein
Juristin,
können?
Einen Juristen schrecken solche Vorstellungen grundsätzlich überhaupt nicht. Wir haben in der Verfassung von Ecuador, die Mutter Natur, Pachamama, als Rechtsperson verankert. Das verbindet sich auch mit, wenn wir schon vom globalen Süden reden, auch mit gewissen Vorstellungen, traditionellen Vorstellungen von indigenen Völkern, die auch sagen, man darf diese, auch das ist ja ein Aufklärungsthema, dass die Natur dann, also je mehr man die Vernunftbegabung des Menschen betont hat, desto kälter und toter wurde die Natur im Gegenzug. Die wurde dann das Objekt, an der sich die menschliche Vernunft abarbeiten kann. Und ich finde, das ist schon auch eine wichtige Anfrage, ob das heute noch geht. Das immer wieder auch beim Thema Klimawandel. Wir haben heute im Menschenrechtsbereich eine große Rechte der Naturdebatte. Also das sind alles Themen, die sehr ernsthaft erörtert und bearbeitet werden. Also das sind alles Themen, die wir jetzt da quasi nicht erfinden, sondern wo kluge Menschen, engagierte Menschen sich überlegen, wie verhält sich das dann auch zu dem, was wir schon haben. Es gibt dann aber eben auch die Kritik oder die Sorge der Inflation der Rechte. Oder wenn alles immer und überall Rechte hat, was bleibt dann übrig? Dann haben wir laufend Grundrechtskollisionen und dann tut jeder vielleicht dann das, was er oder sie will. Das muss man auch im Auge behalten. Aber um das noch einmal mich zu bedanken für das Gedankenexperiment, weil es ins Herz der Menschenrechtsidee geht, dass man nie stehen bleibt, sondern immer kritisch nachfragt. Und das war ja so, dass die Menschenrechte haben angefangen als Rechte für weiße, wohlhabende Männer. Und zwar Erwachsene, also jedenfalls nicht für Kinderrechte. Das war auch, ist auch erst eine jüngere Entwicklung, dass man das bewusst in den Blick nimmt. Und das sollte Lektion genug sein, dass man hier vorsichtig sein muss, zu schnell Verengungen das Wort zu reden.
Noch ein Anrufer, Herr Geier. Guten Tag, Herr Geier.
Guten Tag nach Wien.
Bitte sehr.
Ja, ich wollte dem Anrufer um 13:30 widersprechen.
Widersprechen Sie.
Aus meiner Sicht sind Menschenrechte nicht eurozentrisch, sondern Menschenrechte sind universell aus der Vernunft ableitbar, die überall bei allen Menschen gleich ist. Und Sie haben einiges, was ich sagen wollte, ja schon gesagt. Menschenrechte lassen sich auch aus indianischen Überlegungen ableiten und meinetwegen auch aus der indischen Philosophie. Das hat ja Amartya Sen sehr gut herausgearbeitet. Und ich denke, mein Sohn hat eine chinesische Freundin und ich bin zu der Überzeugung gekommen, dass sich die Menschenrechte bei entsprechender liberaler Grundhaltung auch aus dem Konfuzianismus ableiten lassen. So möchte ich diesem Anrufer um 13:30 deutlich widersprechen und dem Experten Ihrer Sendung, Herrn Professor Müller, recht geben.
Herr Geier, herzlichen Dank. Ihr Widerspruch ist zur Kenntnis genommen. Wir machen noch etwas Musik, diesmal mit dem zweiten, das heißt eigentlich dem dritten der vier Stücke für Streichquartett, dem Scherzo. Hier ist dem Capriccio, entschuldigen Sie, hier ist es. Hier hören wir Kommen wir wieder zu unserem Gespräch. Das war das Capriccio oder zumindest der Anfang, Andante con moto, von den vier Stücken von Streichquartett von Felix Mendelssohn Bartholdy. Wir sprechen heute über Menschenrechte und ihre Zukunft, und für die letzten Minuten haben wir uns viel vorgenommen, denn es geht einerseits darum, nach Anleitung unseres Hörers Herr Geier, wie universell Menschenrechte eigentlich nun wirklich sind, und dann geht es noch einmal zurück zum Anfang der Sendung um die Zukunft von Menschenrechten und wo sie sich hinentwickeln könnten oder sollten. Erstmal zur ersten Frage. Herr Geier hat gesagt, Menschenrechte sind keine europäische Erfindung, keine Erfindung der Aufklärung. Der hat es auch im Konfuzianismus, in indigenen Traditionen Südamerikas gegeben, in vielen Kulturen. Wie ist das?
Ja, auf der Ebene würde ich auf jeden Fall zustimmen, dass wenn es um die Idee von Würde geht, man kann ja auch mit anderen Begriffen operieren, dass es, wenn es um Ideen der Gleichheit der Menschen geht, um Ideen, dass menschliche Existenz gewisse Dimensionen hat, dass wir Wesen sind, die Nahrung brauchen, die sauberes Wasser brauchen, die eine Behausung brauchen, die sich künstlerisch, sprachlich ausdrücken wollen,
die nicht verfolgt werden wollen,
die einen Transzendenzbezug, was immer man darunter versteht, vielfach als bedeutsam achten, die mit anderen Menschen zusammenleben wollen. Das finden wir überall, da haben wir überall ein reiches Erbe, und darum finde ich das Anliegen oder den Punkt auch von Herrn Geier so wichtig, dass man das auch als positives Element in die Diskussion einbringt. Aber gleichzeitig, ich freue mich über den Zuspruch, aber ich habe das vorige Statement auch als wichtig empfunden. Damit haben wir eine gemeinsame Basis, wo dann aber die Diskussion oder die konkrete Ausgestaltung der Menschenrechte erst anfängt. Und wo man sich dann anschauen muss, was heißt das denn im Einzelnen? Was heißt das zum Beispiel im Migrationskontext, weil wir jetzt da in Wien sitzen, in Österreich, für von der Schule organisierten Schwimmunterricht, für Kleidungsregelungen an Schulen, für die Art und Weise, wie wir miteinander reden, für die vorher angesprochenen Grenzen der Meinungsfreiheit. Aber wenn man die beiden Statements zusammennimmt, also ich sehe die eher als in dem Sinne als komplementär, dann ist so eine positive, respektvolle Grundhaltung allen Weltanschauungen gegenüber natürlich hilfreich, und ein Eurozentrismus, der irgendwie das festhalten würde, das haben wir hier entwickelt und das gehört uns und wir haben die Definitionshoheit, das wäre sicher nicht richtig.
Also nur nochmal klar, Menschenrechte haben nicht nur zu tun mit Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und einer biblisch-christlichen Tradition. Sie haben nicht nur zu tun mit der Aufklärung und nicht nur mit der Menschenrechtserklärung von 1948, sondern in jeder Kultur oder zumindest in sehr vielen Kulturen gibt es Dokumente, gibt es Traditionen, dass man sich im anderen oder in der anderen erkennt und die Gleichheit wahrnimmt und wahrnimmt, der oder die andere wird dieselben Gefühle und Bedürfnisse haben wie ich.
Auf jeden Fall. Also da gibt es einen irrsinnig weiten Schatz in allen Denkschulen, Weltanschauungen, Kulturen. Und viele arbeiten ja auch an dieser, auch sagen wir mal, Übersetzungs- und Überzeugungsarbeit. Ja.
Kommen wir zur Gretchenfrage. Und das ist ausnahmsweise mal nicht, wie hältst du es mit der Religion, sondern wie geht es weiter mit Menschenrechten? Wir leben heute in Gesellschaften, wo wir erleben, dass Menschenrechte in vielen großen auch Demokratien eher zurückgedrängt werden. Denken Sie an die Vereinigten Staaten und Donald Trump. Denken Sie an Staaten, die mal Demokratien waren und jetzt sich zum Beispiel stolz autoritär nennen. Das heißt, viele
oder
illiberale Demokratien, wie Herr Orban mit Stolz über sein demokratisches Modell sagt. Das heißt, Menschenrechte gehen nicht überall einem Triumph entgegen, sondern sie werden auch in den sogenannten Ländern der ersten Welt oder des globalen Nordens oft zurückgedrängt. Wie geht's weiter?
Eine Zeit, über die wir im Gespräch nicht gesprochen haben, oder ich nicht gesprochen habe, waren die 1990er Jahre, also nach den großen Veränderungen in Europa, die eigentlich die große Aufbruchstimmung waren, auch Richtung Menschenrechte, wo man geglaubt hat, gehofft hat vielfach, dass die Menschenrechte und Demokratie jetzt einen globalen Siegeszug antreten werden, dass das alternativlos sei. Also da gab es ja alle möglichen Prognosen. Heute, aufgrund historischer Erfahrung, ist die Analyse viel nüchterner. Sie haben ja zu Recht angesprochen, dass es massive Rückwärtsbewegungen gibt. nicht nur insgesamt auf der Welt, auch und insbesondere in Europa. Illiberale Demokratie, Orban, andere Staaten wurden genannt. Wir erleben das auch in unseren Gesellschaften, dass hier vieles brüchiger wird. Und vielleicht ist der Rückgriff auf die allgemeine Erklärung von 1948, das ist ein wunderschönes Dokument, ein schlichtes Dokument, ein großes Dokument, das, glaube ich, für den globalen Diskurs gut geeignet ist, das auch in der Staatengemeinschaft als Referenzpunkt anerkannt ist, und schauen, wie wir von da die Gesellschaften weiterentwickeln können. Die Menschenrechte haben, also da habe ich gar keinen Zweifel, haben Zukunft. Man muss ja auch sehen, es funktioniert ja auch vieles, ist vieles intakt. Aber die großen Herausforderungen wurden ja angesprochen, Klimawandel, Digitalisierung, Migration, Kontextualisierungs-, Relativierungsfragen. Was heißt das in den nächsten 10, 20, 30 Jahren? Und da wird die Welt sich sicher noch einmal massiv weiterdrehen. Wenn wir jetzt 30 Jahre zurückschauen, sehen wir das.
Wenn Sie die Möglichkeit hätten, diese universelle Erklärung der Menschenrechte noch einmal zu schreiben, was würden Sie ändern?
Ich würde vieles gleich lassen, aber was die große Krux ist und an dem leiden wir heute, ist die, ja, wie man so schön sagt, die Compliance-Frage oder die Umsetzungsfrage. Die Staaten haben immer eifersüchtig darüber gewacht, dass sie einerseits inhaltlich Dinge zugestehen, aber dass sie wenig effektive Instrumentarien einrichten, wo das überprüft wird. Da haben wir in Europa den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, aber der ist in der Form fast ein Unikat auf der Welt. Also
Rechte sind, um es mal klar zu sagen, wertlos, wenn sie nicht durchbesetzbar und einklagbar sind.
Sie sind vielleicht jetzt nicht wertlos, aber in ihrem Wert natürlich massiv beschnitten. Und das ist vielleicht das strukturelle Hauptproblem. Und da würde ich eigentlich, wenn ich könnte, am ehesten ansetzen. Und es ist vielleicht jetzt auch noch einmal, wenn wir über Erweiterung und Weiterentwicklung von Menschenrechten reden, manchmal erstrebenswerter, die Bestände, die wir schon haben, effektiver, umsetzbar und realistischer in Anspruch nehmbar zu machen, als die Wunschliste oder die Anspruchsliste beliebig zu erweitern. Also Andreas, Aufgaben gibt's genug.
Andreas Müller, herzlichen Dank, dass Sie unser Gast waren. Sie sprechen morgen auf einer Amnesty-Konferenz bei Leibniz. Ich wünsche Ihnen dazu viel Spaß. Morgen geht es um das kleine Emirat Katar im Persischen Golf, etwa so groß wie Oberösterreich, das seit dem Terrorüberfall von der Hamas auf Israel geradezu täglich in den Schlagzeilen steht, als Vermittler, Geiselbefreier und als Unterstützer der Hamas. Über die Politik der Ambiguität Katars spricht die Nahostkennerin und Journalistin Gudrun Harrer bei Barbara Zeithammer am Montag in Punkt 1. Wir danken Ihnen, dass Sie uns zugehört haben. Wir, das sind Günter Thomasch an den Reglern, Sophia Dessel, die ihre Anrufe entgegengenommen hat, Noel Krischnick, der Regie geführt hat, und Philipp Blom, ihr Moderator, der auch die Musik ausgewählt hat. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Bleiben Sie neugierig und bleiben Sie auf Ö1. Auf Wiederhören. Thank you.